Ich begrüße euch ganz herzlich bei dem Podcast Smart Home Squad. Drei Jungs, eine Mission. Erlebe die Menschen hinter den Gadgets. Hier am Mikrofon ist für euch der Ur vom YouTube-Kanal Smartzeug. Und ich habe diesmal neben den üblichen zwei Verdächtigen, womit wir hier diesen Podcast machen, noch eine weitere Person hier mitgebracht. Tatsächlich ist Thomas hier der Übeltäter. Er hat den mitgebracht. Und deshalb die Gäste zuerst. Also, wer ist denn dort hier? Mit dabei ein Hinweis für alle, die das über die gängigen Podcast-Kanäle sich anhören. Wir haben auch dort einen Stream für YouTube. Der wird dann wieder auf dem Kanal von Thomas, Tristan oder mir ausgestrahlt. Dann hättet ihr jetzt diese Person direkt gesehen. Für alle anderen, die es jetzt von einem Lautsprecher hören, die müssen sich jetzt überraschen lassen. Also, lieber Gast, leg los.
Ja, hallo, ich bin Daniel vom Kanal Smart Home Yourself. Für alle, die mich nicht kennen, ich mache wie die anderen drei hier auch einen YouTube-Kanal rund ums Thema Smart Home mit Fokus auf Home Assistant. Größerer Fokus bei mir eigentlich auch ursprünglich ESP Home gewesen, also viel so in die Do-It-Yourself-Schiene, wobei das in letzter Zeit ein bisschen kurz gekommen ist. Mein guter Vorsatz für dieses Jahr, das Ganze wieder ein bisschen aufleben zu lassen. Ja, und parallel betreibe ich ja auch noch mit Jörg von SmartRef auch ein Podcast, wie ihr drei hier auch, nur mit dem Unterschied, ihr seid ja mehr so ein bisschen im Privateren hier im Talk unterwegs und wir sind halt mit dem Podcast da, wo wir uns auch auf YouTube bewegen, also eher im Smart Home Sektor, eher so ein bisschen technischer Natur, sag ich mal, von den Gesprächen unterwegs, machen das Ganze ja auch immer so parallel zum Home Assistant Release, dass wir da auch immer so ein bisschen über die neuen Features reden und so. Ja, das erstmal so ganz kurz vielleicht zu mir.
Ja, sehr cool, Daniel. Herzlich willkommen erstmal auch von meiner Seite. Tristan hier von Tristan Smartes Heim. Wir geben nochmal schnell an den Letzten in der Runde hier.
Ja, ich bin wie immer das Letzte und ja, von mir natürlich auch, Daniel. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Oh, alle, ein, zwei, drei. Oh.
Also, nachdem ich ja schon zweimal bei dir und Jörg zu Gast sein durfte, finde ich schön, dass du jetzt auch mal hier bei uns zu Gast bist und hier auch mal zu Wort kommst. Und ja, ich gebe mal wieder weiter an den Uhr, der hat so ein paar Themen notiert, über die wir sprechen können.
Alles gut. Wobei, eine Sache möchte ich noch anmerken. Ich weiß nicht, ob dem Daniel bewusst ist. Er hat ja jetzt eine Aussage getroffen, gute Vorsätze, ne? Und dieser Podcast wird ja jetzt nicht irgendwie morgen sofort ausgestrahlt, sondern deutlich später ausgestrahlt. Das heißt, wir können dich bei Veröffentlichung dieses Podcasts an deiner Aussage messen, lieber Daniel.
Das hättest du mir mal vorher sagen.
Ja, also ich habe mir notiert, Daniel hat gesagt, wir machen solches und welches. Alles klar. Ja. Nur das, ich will keinen Druck aufbauen, gar nicht, ist gar nicht meine Art, aber so notiert ist es auf jeden Fall.
Ja.
Also ihr merkt schon. Ich sag ruhig, Daniel, sorry.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ungefähr so wie die Kooperation von uns beiden. Wohl, die läuft genauso gut ungefähr. Ne? Da müssen wir auch nochmal sehen.
Ja, stimmt, das ist auch gut.
Also, haben auch eine.
Ja, mit dir habe ich was geplant. Mit Tristan, mit Tobi und irgendwie kommt nichts voran. Jetzt frage ich mich wirklich, an wem liegt es. Aber nein.
Also, liebe Zuhörer, der Termin mit dem Daniel war letzte Woche. Vielleicht ist es dann wirklich letzte Woche, wenn der Podcast hier ausgestrahlt
wird. Moment, in zwei Wochen wäre Release gewesen. Aber das stimmt, letzte Woche wollte ich dir eigentlich das Material zur Verfügung stellen.
Genau, ja, genau, so war es.
Ja, und dann kam Urlaub und so, ja.
Also ihr hört schon oder ihr seht, die Stimmung ist hier bombastisch. Also wir haben hier richtig Bock jetzt auf diese Podcast-Folge. Und wir bleiben eigentlich genau bei dieser Thematik. Daniel, wir starten immer so mit Lowlights, Highlights. Und ich würde sagen, was war so in den letzten ein, zwei Wochen, Monat ein Lowlight, ein Highlight von dir?
Oh, Highlight im letzten Monat. Also ich glaube, das größte Highlight war definitiv der Urlaub. Der war nämlich ganz, ganz lange überfällig. Wir waren unten in Südtirol, waren Snowboarden und so. Das war absolut ein Traum. Und ja, dann noch das Sahnehäubchen, sage ich mal, davon, war dann noch die Rückfahrt, wo ich dann auch einen Thomas mal noch besucht habe und ja, wir uns auch das erste Mal in Real Life gesehen haben. Also das war auf jeden Fall auch nochmal sehr cool, war der krönende Abschluss des Ganzen und ja, ich glaube, das war definitiv so mein Highlight der letzten Wochen. Und Lowlight, ja, ich hatte es eben schon mal kurz angeteasert im Vorgespräch hier, Deshalb ist meine Beleuchtung hier auch etwas ungewohnt. Ich sitze normal ja im Dunkeln und habe nur meine LED-Panels hier an. Geht gerade nicht, weil ich gestern ein Update gemacht habe und seitdem meine Panels nicht mehr schalten kann. Und das ist nicht das einzige Gerät, was mir hier um die Ohren geflogen ist. Also das war definitiv das Lowlight der Woche.
Das ist sehr schön. Ich denke, das heben wir uns gerne dann auch für Folgethemen auf. Dann würde ich sagen, bevor der Thomas jetzt wieder meckert, dass er das Letzte ist, darf er das Nächste machen.
Ja, das darf man nicht so ernst nehmen, wenn ich sowas sage. Ich sage sowas öfter und meine es gar nicht so ernst. Nein,
wir nehmen dich nie ernst, Thomas.
Aber das Thomas, wir meinen das ernst.
Ja, gut, auch das hab ich gar kein Problem damit. Problem damit. Tristan, wir kennen uns ja schon eine Weile. Ich weiß, dass du das ernst meinst. Aber um auf meine Highlights, Lowlights zu kommen, also Lowlights fallen mir aktuell tatsächlich nicht an. Auch für mich war es ein Riesenhighlight, dass da Daniel und seine Frau mich hier besuchen gekommen sind und wir dann zusammen schön Mittagessen gewesen sind und uns mal richtig gut unterhalten haben. War auf jeden Fall ein riesiges Highlight. Dazu kommt dann noch ein zweites Highlight, was ich jetzt tatsächlich in den vergangenen 2 Wochen hatte und was nächste Woche zum Abschluss kommt. Mein Nachbar, das sage ich jetzt auch in der Öffentlichkeit in diesem Podcast tatsächlich zum ersten Mal, mein Nachbar kam auf mich zu und meinte, er möchte seine Wohnung verkaufen. Damit kann ich meine Wohnung quasi von 47 auf 90 Quadratmeter vergrößern. Und ja, das läuft jetzt alles soweit. Notartermin ist jetzt, wie gesagt, kommenden Donnerstag. Und dann, der ein oder andere, der schon mal eine Immobilie gekauft hat, weiß, dass das dann noch so 4 bis 6 Wochen dauert, bis Grundbucheintrag und alles durch ist, bis das Geld überwiesen wird und so weiter. Aber ja, das wird auf jeden Fall ein Riesen-Highlight das ganze Jahr über, weil ich dadurch natürlich sehr viel Content für euch da draußen habe. Und ich bin auch schon gespannt, welche YouTuber mir vorwerfen. Ich habe die Wohnung nur gekauft, um sie nachzumachen. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Aber Tristan, was waren denn so deine Highlights und Lowlights?
Wusa. Nein, alles. Finde ich gut. Ja, was war denn mein Lowlight? Ich war, ich glaube, beim letzten oder vorletzten Podcast ziemlich angespannt. Ich glaube, man hat das gemerkt. Ging es mir nicht so gut, war ziemlich viel um die Ohren. Und da musste ich für mich mal so ein bisschen klar Schiff machen. Und so gesehen habe ich für mich das Highlight daraus gezogen, dass ich jetzt tatsächlich in 2025 unregelmäßiger Videos mache als noch in 2024. Mhm. So ein bisschen mehr in, ich sag mal, meinem Rhythmus. Lass mich mal das so formulieren. Ich mir da nicht mehr so einen Druck mache und dann auch mal sage, okay, dann release ich halt nur alle 2 Wochen Release. Aber dafür kann ich jetzt mir bestimmte Integrationen oder Hacks-Komponenten noch länger angucken, länger Erfahrung sammeln und bin nicht so ein bisschen unter dem Druck. Ich kann die nur ein paar Tage anschauen. Und da hat so ein bisschen für mich in den letzten Monaten ein bisschen die Qualität gelitten drunter. Und das war für mich ein Highlight, mir die Zeit nehmen zu können. Und ich wollte nicht mehr Zeit investieren. Also das wäre ja auch eine andere Konsequenz unter der Woche oder sowas. Also das hat mir ganz gut getan. Das tut mir gut. Da macht das Videoschneiden auch wieder Spaß. Ich habe auch ein bisschen mit automatischen Schnittprogrammen mal getestet. Muss aber sagen, im deutschsprachigen Bereich ist das alles noch nicht so geil. Also so gesehen ist so eine Mischung aus Highlight, Lowlight, muss ich sagen. Ur, ich glaube, du hast schon gerade im Vorgespräch so ein Highlight angeteasert. Also ich meine, für die jetzt das Video nicht gucken, wir haben halt Pech gehabt, aber ich würde sagen, also jetzt hau mal raus
für die Augen. Hier. Genau.
Also, gibt was für die Augen, ja.
Genau.
Und damit meinen wir nicht, dass er sich hübsch gemacht hat. Also natürlich, ja, aber...
Dankeschön. Aber ganz kurz, ich finde einfach den Punkt, weil hier geht es ja auch darum, erlebe die Menschen hinter den Gadgets, auch hinter dem YouTube-Kanal. Tatsächlich der Thomas vom YouTube-Kanal, Tobias, Entschuldigung, vom YouTube-Kanal Smart Home and More hat ja auch gesagt, dass er nur noch alle 2 Wochen macht, also so Tendenz, dass er also nicht jede Woche was released. Und man merkt, wenn man mehr Zeit in die Videos investieren kann, das funktioniert. Das funktioniert wirklich. Also man sieht es an den Views, man sieht es an den Abozahlen, dass das wirklich funktionieren kann. Da muss aber halt auch wirklich in, das muss halt in die Qualität rein, in den Schnitt rein, in die Informations- sag ich mal, Darstellung und so weiter alles rein, dann funktioniert es auf jeden Fall. Aber gut, das war nur so als Kommentar von mir. Mhm. Jetzt gibt es für die Augen, also der Tristan hat es tatsächlich vor 2 Podcast-Folgen gesagt gehabt, dass er so einen Würfelturm mit einem 3D-Drucker sich gedruckt hat. War eine sehr tolle Folge.
Natürlich.
Und danach, also nicht wegen dem Tristan, aber vielleicht auch unterschwellig vielleicht, ne? Habe ich mir auch einen 3D-Drucker geholt. Tatsächlich hat der Kaufprozess diesmal so circa 15 Jahre gedauert, bis ich mir den 3D-Drucker gekauft habe, weil ich einfach immer so unentschlossen war, brauche ich das, ist das einfach nur, das benutzt du 3 Wochen und dann benutzt du es nie mehr wieder. Aber tatsächlich hat mich das 3D-Druckfieber gepackt, also es ist der Wahnsinn. Also zum Beispiel, ich halte jetzt was in die Kamera, habe ich, also bei den Kids ist so Mario-Zeugs zu drucken ganz hoch im Kurs. Meine Frau lässt sich von mir Vasen drucken oder Kerzenständer oder sogar für die Arbeit was. Hier so ein Block von Mario und alles natürlich, nicht nur Schrott, sondern die kann man aufmachen, auch den Pilz von eben und kannst dann Sachen reintun. Also,
da kann man dann Schrott reintun.
Genau. shit in, shit out.
Ja, so ist das.
Also generell, Ur, vielleicht solltest du auch ein bisschen beschreiben, was du da gerade in die Kamera hältst, weil schauen ja nicht alle per Video zu.
Mach ich. Also ich habe jetzt verschiedene so Blöcke von dem Spiel Super Mario in der Hand. Also ich hatte so einen Münzblock, ich habe jetzt so einen Po-Block, also so einen Power-Block in der Hand. Ich hatte aber auch so einen Gegner, dieser Steingegner, dieser rechteckige. Den halte ich auch gerade in dann. Also, und in allen kann man Sachen reintun oder auch so ein roter Pilz, womit der Mario groß wird. Den kann man dann so aufdrehen und dann kann man so Sachen reintun. Ist so ein Gewinde. Aber das absolute Highlight kommt aber jetzt. Achtung.
Wie können wir hier Sound einspielen?
Das ist die Mario-Münze.
Paling.
Paling. Also je nachdem, wer das Video schneidet, der ist dafür zuständig, den Sound einzuspielen.
Absolut. Ich habe mir eine übergroße Mario-Münze gedruckt, die ist so groß wirklich wie meine ganze Hand. Ist einfach nur geil. Mit so einem Seidenfilament. Es glänzt so schön, es ist geil. So, das war mein Highlight. Ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt. So.
Kann man damit irgendwo bezahlen, Uhr?
Ja, bei mir. Kriegst dann Abendessen. Okay.
Alles klar, geil.
Oh, warte mal, Bamboo Lab.
Für ein Abendessen. Hier habe ich was. Also ich schätze jetzt mal die Produktionskosten, wenn man Strom, Filament, alles mit reinrechnet von dem Ding, so auf 1 Euro allerhöchstens. Dafür ein geiles 3-Gänge-Menü zum Abendessen, bin ich dabei, auf jeden Fall.
Ja, oder? Jederzeit, Thomas. Ihr seid alle.
Das hast du ja gesehen, ne? Wenn der Daniel bei dir vorbeikommt, dann fallen wir mal mit Uralade.
Ich würde mich freuen. Ja. Ne? Ich würde mich freuen.
Ja, richtig. Tobi wollte ich ja eh mal. Das ließe sich ja kombinieren.
Genau.
Das tatsächlich aber auch, also wenn es an einem Wochenende stattfindet, dann können die mir Bescheid geben, weil so weit habe ich es jetzt auch nicht nach Karlsruhe.
Das stimmt, ja.
Ja.
Und wenn wir zu einem Lowlight kommen, das ist eigentlich sehr ähnlich bei Tristan. Bei mir, ich war letztens mal bei dem Podcast auch wirklich nicht ganz so 100%. Das liegt daran, ich habe einfach, obwohl ich gesagt hatte, dass ich auch nicht jede Woche ein Video machen möchte, hat sich dann aber leider so ergeben, der Content, den ich machen wollte, war einfach so spannend. Dann habe ich doch wieder jede Woche ein Video gemacht und zum Teil sehr ausführliche Reviews, die mich echt zerstört haben. Und ich bin jetzt froh, dass ich wirklich diesen Berg an Reviews gemacht habe von Geräten, die mich echt selber sehr interessiert haben und auch meine Frau und auch Freundinnen und Freunde von uns. Aber es hat mich sehr geschlaucht. Also ihr wisst, wenn ich ein Review mache, ich schaue mir das von A bis Z an. Und aber das zieht sich dann. Aber gut, wir möchten hier nicht über zu sehr über das Negative reden. Wir sind alle mega gut drauf. Und ein Punkt dann hatte ja...
Zerstören wir mal was.
Genau.
Ja, und also ich möchte jetzt zu dem Thema zwei Videos, ein Video die Woche, ein Video alle 2 Wochen, da möchte ich jetzt auch noch was dazu sagen. Das hört sich jetzt so an, als ob ich eine schlechte Qualität habe, weil ich 2 Videos... Ich sag mal so, die Zeit, wo ich wirklich 2 Videos die Woche gebracht habe, da hat es funktioniert. Zeitlich, da hatte ich ein bisschen weniger arbeitstechnisch zu tun. Jetzt bin ich ja auch runtergegangen auf 1 Video und 1 Short die Woche und die Shorts sind tatsächlich viel weniger Arbeit als so ein großes Longform-Video, wo man auch halt wirklich die Recherche und alles dafür braucht. Aber da bin ich selber zumindest, was meine Selbstreflexion angeht, der Meinung, dass die genauso qualitativ hochwertig sind wie eure.
Dankeschön.
Ja, aber ich sag mal, ich fühle da so ein bisschen mit den Zweien. Ich sag mal, ich bin ja auch in der Regel auf dem 2-Wochen-Rhythmus. Hatte jetzt, weiß nicht, November angefangen, glaube ich, nochmal mit einem Wochenrhythmus bis Dezember. Aber ja, also ich sag auch, also mein Plan ist auch lieber wieder 2 Wochen. Also wöchentlich, ja, ist machbar, aber wenn man irgendwie auch noch ein entspanntes Privatleben parallel fahren will mit Frau und Familie und anderen To-Dos, dann wird das mitunter manchmal doch schon echt sportlich. Und ja, also leidet ja oftmals, also ich sag mal, machbar ist alles, ne? Das ist ja gar keine Frage. Aber wenn es dann irgendwann zur Pflicht und zum Stress wird, das merkst du irgendwann dann ja auch wieder in den Videos und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck.
Ja, nee, also aktuell. Aktuell komme ich ja noch ohne Probleme klar, sage ich mal, mit dem ein Video die Woche. Aber bei mir natürlich auch, wenn ich jetzt dann da drüben in der Wohnung renovieren anfange, hier den Durchbruch zwischen den beiden Wohnungen machen, so Zeug, da kann es bei mir dann schon auch mal passieren, dass ich eine Zeit lang nur alle 2 Wochen ein Video hinkriege, weil einfach andere Sachen dann vorgehen in dem Moment. Ja, kann ich schon nachvollziehen, klar.
Absolut. Ich hätte noch eine Frage an den Daniel, beziehungsweise an euch alle hier, weil ich weiß gar nicht, ob die Zuhörer das so mitbekommen haben. Wir haben jetzt gerade auch nochmal über den Tobi gesprochen als eine Möglichkeit. Der Daniel hat auch mal den Jörg ins Gespräch gebracht, mit dem er den anderen Podcast macht. Wie kommt das eigentlich, dass wir uns alle so kennen? Woher kennen wir uns eigentlich? Haben wir das schon mal aufgelöst? Haben wir schon mal drüber gesprochen? Daniel, woher kennst du uns? Woher kennst du den Thomas?
Boah, das ist eine gute Frage.
Ich kann es dir sagen, Daniel, wann wir den ersten Kontakt hatten.
Ja? Kannst du noch sagen?
Ja, mir wurde dein...
Das muss vor dem Podcast gewesen sein. Ja. Aber Podcast war so das erste ausgiebige Gespräch, würde ich sagen.
Das stimmt, aber den ersten Kontakt hatten wir über WhatsApp. Mir wurde deine Nummer von einer Influencer-Agentur gegeben.
Ja,
genau, und richtig, dann sollte jetzt ich bei dir nachfragen, wie toll diese Influencer-Agentur ist.
Jetzt guck mal, ey, ich habe immer gesagt, ich habe nichts groß Positives von dieser Agentur mitgenommen.
Muss ich jetzt
damit revidieren, ohne die hätten wir uns also nicht so kennengelernt.
Aber ja, Leute, ganz kurz, das ist aber nicht DSGVO-konform, oder?
Wieso? Ich habe keine Namen genannt.
Das meine ich nicht. Dass sie die Nummer von dir rausgegeben haben.
Das war abgesprochen.
Nein, die haben mich vorher gefragt. Das war schon okay. Alles klar. Nee, das war schon in Ordnung.
Nochmal Glück gehabt.
Nochmal Glück gehabt. Ja.
So, wie lange ist das her? Kann man das sagen?
Ende 23 das, ungefähr müsste das gewesen sein.
Ende 23, November, Dezember, sowas um den Dreh war das.
Ja, weil Januar war ich zuletzt da und danach habe ich das dran gegeben, ja. Beziehungsweise da war ich schon nicht mehr da, aber war noch unter Vertrag. Ich
habe noch Werbung gemacht. Nee, super Laden hier. Ja.
Also solltet ihr da draußen Influencer sein und von der Firma Piep angesprochen werden, dann lasst es bleiben. Für weitere Fragen gerne persönliche Nachricht an mich.
Ja, so in der Art. Aber stimmt, ey, nee, das hatte ich echt gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, aber ich hätte jetzt gesagt, ansonsten so der erste wirkliche Talk wäre ansonsten, dass du bei uns im Podcast gewesen bist. Und da hatten wir dann im Anschluss dann drüber gesprochen, dass es ja eigentlich cool wäre, wenn so die ganzen Smart-Home-YouTuber näher zusammenrücken und irgendwie mehr in Kontakt treten würden. Weil da hatten Jörg und ich auch schon öfter mal drüber gesprochen, eigentlich seit der IFA. Ja, und aus dem Gespräch heraus hast du dann Initiative ergriffen und hast einfach mal eine Rundmail geschickt. Ja, und irgendwann saßen wir dann alle an einem Tisch, ne?
Ja.
Ja. Ja, das stimmt schon, ne?
Das stimmt, ja. Und also Anfang was?
Anfang 24?
Das war Anfang 24, Februar, März, sowas um den Dreh. Mhm. Und wie wir Tristan, Ur und ich, wie wir uns kennengelernt haben, das haben wir tatsächlich in einem unserer ersten Podcasts schon mal angesprochen. Ja,
ja. Das haben wir durch. Ja. Und also ich kann jetzt nur anschließen, weil wir jetzt Daniel als Gast hier haben. Ich habe den Daniel zum ersten Mal auch in unserer YouTuber-Runde dann kennengelernt. Das war der allererste persönliche Kontakt. Weiß nicht, wie es bei Tristan war.
Ich glaube, ich hatte den Daniel mal Mitte 23 sogar Anfang 23 für so ein YouTube-Format, so irgendwie Community stellt sich vor oder sowas mal gefragt.
Ja, richtig. Da hatte der Jörg, genau, da hatte der Jörg nämlich für die Weihnachtsausgabe irgendwie eine Frage. Da hatte ich nämlich, genau, das weiß ich noch, da hatte ich nämlich im November gesagt, na, ich mache noch den Dezember, danach mache ich Pause einen Monat. Und dann kamt ihr beide um die Ecke, hör mal, wie, ich mache hier das Format, kannst du mal eben? Und dann kam der Jörg noch, hör mal, ich mache hier Format, kannst du mal? Und zack, war der Urlaub wieder hops. Aber ja, genau, das war unser erster aktiver Kontakt, stimmt, ja.
Ja, ja, genau. Ich glaube, da war der Ur war da gerade, glaube ich, einen Monat oder so dabei. Auf YouTube oder so. Ich glaube, ich hatte ihn noch nicht angesprochen und hat mich schon mal so eine erste quasi kleine Vorstellrunde gemacht.
Ja, ich weiß gar nicht. Du hast, glaube ich, Lieblingsgerät aus dem Vorjahr und der Jörg die beste Automation. Nee, du hast die Automation
andersrum,
der Jörg genau. Das Gerät. Ne, so rum war es.
Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja.
Aber ich weiß. Ich weiß gar nicht, im ersten Community-Video, also ohne Thema, wo wir uns nur vorgestellt haben, warst du da auch schon dabei damals, Daniel? Weiß ich jetzt nicht mehr sicher.
Community-Video?
Also so wie wir letztes Jahr auch gemacht haben, so ein, wo jeder sich kurz vorstellt und sagt, was er macht.
Ich würde sagen, muss jetzt mal reingucken.
Gewesen.
Ja.
Red mal weiter, ich guck mal parallel.
Ja, okay, ja, okay.
Ich meine schon, dass ich dabei gewesen wäre, ja.
Genau, weil das war ja Mitte 23 auf jeden Fall.
Ja, ja.
Oder war das sogar schon 22? Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist alles schon.
Also auf jeden Fall kennen wir uns schon. Aber so aktiv würde ich mal sagen, so seit Anfang 24, ne?
Ja.
Ja. Juli 23. Aber nee, da war aber der Ur schon dabei.
Genau.
Okay.
Spannend ist, dass einfach dieser gemeinsame Gedanke immer noch geblieben ist. Ne? Also wir haben
ich würde sogar sagen, der ist noch drastisch ausgebaut worden. Also seit wir das so gestartet haben, es verzahnt sich ja irgendwie alles immer mehr. Die Absprachen werden immer mehr. Man ist irgendwie so im ganzen Umfeld eigentlich, finde ich persönlich zumindest, immer mehr so auf dem Laufenden, wer ist gerade wo dran und. Also finde ich schon sehr angenehm, muss ich sagen. Also in meinen Augen beste Entscheidung, die wir getroffen haben.
Ja.
20. Januar 23 haben wir das Automationsvideo gemacht.
Alles klar.
Doch schon so lange her.
Ja, und dann habe ich mir, sehe ich gerade, ach Thomas hier mit unserer Battle.
Ja, wir müssen das nochmal fortsetzen. Da war doch
irgendwas. Oha.
Vor wie vielen Podcasts haben wir darüber gesprochen? Da war, glaube ich, der Tobias zu Gast.
Ja, aber wir haben keine Versprechen abgegeben. Wir haben nur gesagt, müssen wir darüber nachdenken.
Das stimmt, wir haben gesagt, wir müssen.
Nicht wie andere Teilnehmer hier in diesem Podcast, die Versprechen abgegeben haben. Ohne Namen zu nennen jetzt.
Genau. Das ist zwar schon etwas länger her, was aber noch nicht so lange her ist, ist hier das schlechte Erlebnis von Daniel bei seinem Lowlight. Und das bringt uns direkt hier zum nächsten Thema. Und zwar, ihr wisst ja, einmal im Monat gibt es Geschenke von den Home Assistant Entwicklerinnen und Entwicklern in Form eines Releases. Als Content Creator weiß man gar nicht, ob das eher, echt ein Geschenk ist oder eher irgendwie ein gemeiner Scherz. Auf jeden Fall würde mich das interessieren, wie installiert ihr die Home Assistant Updates immer direkt oder nicht? Und ich würde hier direkt mal gerne das Wort an Daniel überreichen, weil er ist ja auch unser Gast. Erzähl mal ein bisschen von deinem Lowlight auch.
Ja, also ich bin, für die mich schon so ein bisschen besser kennen und meine Diskussionen so auch außerhalb von den Videos so ein bisschen mitverfolgen, vielleicht auf Discord oder so, glaube ich, so einer der wenigen, der immer sagt, wenn es heißt, ja, hier, warte doch mal mit den Updates lieber, installier mal lieber. Ich glaube, Thomas zum Beispiel, der nimmt immer das letzte Update im Monat, um das erste Mal die Version zu installieren. Und ich bin eigentlich immer jemand, ach, guck mal, da ist ein Update, installier mal. Ich verlasse mich da in der Regel blind auf meinen Proxmox, wenn irgendwas nicht läuft, ja gut, ist mit zwei Klicks wiederhergestellt und dann bin ich halt wieder zurück und habe bisher eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht. Jetzt gestern bei dem Update, da war es leider, also das Problem war nicht im Home Assistant selbst, sondern größtenteils meine ESP-Home-Geräte und die wollen einfach nicht mehr ins WLAN und da hilft mir jetzt halt auch mein Update- und Backup-Prozess nichts, weil es sind die geflashten ESPs, die jetzt hier streiken und natürlich alles ESPs ohne USB, heißt alles jetzt erstmal schön wieder aus den Dosen rausgraben, FTDI dran und. Also alles erstmal ziemliche Friemelei jetzt wieder, wo ich also jetzt erstmal wieder hier durchs Haus kriechen darf.
Kein Access Point spannen die auf, gar nichts mehr?
Ich habe hinterher nicht mehr weitergeguckt. Wir hatten irgendwann diese Nacht 2:30, da hatte ich dann keine Lust mehr, da bin ich nur noch ins Bett gegangen.
Darf man fragen, wie sich der WAF-Faktor, also für alle, die den WAF-Faktor nicht kennen, das ist der Wife-Acceptance-Faktor, wie hat der sich so bei dir dargestellt?
Dadurch, dass die wichtigen Sachen für den Alltag hier alle auf Zigbee basieren und Zigbee noch läuft, ist das bei meiner Frau, glaube ich, nicht so aufgeschlagen. Also die ganzen ESP-Home-Geräte und so, die sind größtenteils im Hobbyraum und im Büro und so, und das ist eher so mein Bereich. Von daher ist meine Frau da Gott sei Dank nicht so betroffen. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich die Nacht durchgemacht, ja.
Das habe ich auch gelernt. Keine Updates, mal eben Update drücken und dann schlafen gehen.
Nee, das ist nicht gut.
Das ist einfach nicht gut.
Nee, das kann gut gehen, aber ja. Ich weiß nicht, wo ich es das letzte Mal schon gesagt habe. Ich mache das ganz gerne dann, dass ich dann so kurz vor Feierabend in der Firma schon mal auf Update klicke und dann nach Hause fahre, weil wenn ich dann nach Hause komme, dann kriege ich schon berichtet, was nicht funktioniert. Dann hat man sich so ein bisschen die Zeit gespart.
Ach so, ich dachte, du machst Updates in der Firma und sagst dann viel Erfolg, Jungs.
Nee, Urlaub. Ich mache das Update und fahre dann nach Hause, also quasi so im Feierabend, dann wenn ich zu Hause bin, dann ist der Test schon mal vorbereitet.
Das war eine geile Nummer, muss ich sagen. Das
ist eine geile Nummer. Und ja, wo wir doch hier bei dem Thema sind, wie sieht es denn zum Beispiel bei dir aus, Tristan?
Ich mache immer letzte Update im Monat. Also immer so, ich muss aufpassen. Manchmal rutsche ich dann doch in den Mittwoch der Folgemonat rein und scheiße dann. Ja, also ich warte immer auf Version 4.5 oder so, um das Sachen mitzunehmen. Fahre damit ganz gut, muss ich sagen. Für die Hauptversion, für dieses ganze Thema Hacks, ich meine, da wird ja einem ständig Updates vorgeschlagen, die mache ich tatsächlich regelmäßig, habe da keine schlechten Erfahrungen mitgemacht. Und ESP Home habe ich teilweise monatelang keine Updates gefahren, hat sich jetzt aber gerecht, weil die da irgendwas in der Config geändert haben, jetzt muss ich alles umkonfigurieren.
Da hake ich mal kurz ein, das ist nicht jetzt geändert worden.
Das ist vor 3 Jahren geändert worden.
Genau, und da seitdem kriegst du die Meldung, dass du das ändern müsstest. Und
ja, das ist mir bei meinem M5-Stack jetzt aufgefallen. Ja, siehste. Der hat auf einmal, ich wollte den mal wieder in Betrieb nehmen, wollte ein bisschen testen. Ich habe ihn nicht zum Laufen gebracht, muss den jetzt mal ganz neu aufsetzen, glaube ich.
Ja, deswegen, ne? Oder ich sag mal, Zigbee to MQTT, bin ich mittlerweile auch vorsichtig mit den Updates. Habe ich mir schon mal einmal, hat eine ganze Zeit gedauert, bis das Netzwerk wieder lief, lass es mich so formulieren. Mittlerweile sage ich, wenn ich keine neuen Geräte habe, die ich zu unterstützen habe, dann überspringe ich eigentlich mittlerweile Zigbee to MQTT Updates. Weil, also Zigbee-Netz, da muss ich sagen, gut, bei ZHA, das war eine Katastrophe. Das ist mir irgendwie gefühlt alle paar Monate ausgelaufen. Zigbee to MQTT, deutlich stabiler, aber da hängt halt auch verdammt viel dran bei mir mittlerweile. Und immer durch die ganze Hütte rennen, Knöpfchen drücken und so.
Oh, nee. Ach, du hast so einen Stress jetzt mit ZHA?
Ja, mit ZHA, das war...
Habe ich jetzt über 80 Geräte drin? Also ist immer noch mein Zigbee-Hauptnetz. Ich habe 3 oder 4 Geräte im Z2M. Weil ich aber eigentlich nur zum Test hier laufen habe und für meine Weihnachtskette, weil die bei ZHA nicht läuft.
Ja, vielleicht lag es auch am Kombi in dem Zusammenhang.
Nutze ich auch.
Kombi 2. Ja, vielleicht liegt es auch an mir.
Ich wollte es nicht sagen.
Irgendwie ist Endgeräte sein oder so, ne? Die haben irgendwo blöd dazwischen.
Aber meistens sitzt der Fehler 30 Zentimeter davor.
Ja. Aber ich musste eine kurze Anekdote, ich gucke mal kurz auf die Uhr, eine Minute habe ich dafür auf der Arbeit. Ich hatte ein Problem mit meinem Laptop, alle scheiße, Bild flackerte, Monitor flackerte. Dann habe ich den Monitor ausgetauscht, flackerte immer noch, habe den Laptop
mit einer neuen Dockingstation, fleckerte immer noch, habe den Laptop mal ausgetauscht, flackerte immer noch. Ich sage, die einzige Konstante hier bin ich, also was haben wir hier liegen?
Tristan, darf ich da ganz kurz einhaken? Möchtest du den Hersteller nennen des Laptops und der Dockingstation? Ich würde jetzt einen tippen aus meinem beruflichen Umfeld, weil mir diese Probleme tatsächlich bekannt vorkommen. Fängt mit H an, hört mit P auf und bei denen ist es genauso. Also
war ein anderer Hersteller. Okay. Aber schlussendlich stellte sich heraus, dass irgendein Verbindungskabel über eine Schleife irgendwie, keine Ahnung, dann okay, magnetisches Störfeld und keine Ahnung. Aber also es war wirklich sehr interessant und ich habe zwischendurch gedacht, es muss haben. Ich weiß nicht, was das ist.
Oh, Kabelverlegung, ja. Wegen der Kabelverlegung habe ich neues Mikro, neues Mischpult und neues XLR-Kabel. Und als das alles nicht geholfen hat, habe ich dann auch gemerkt, man sollte das Audiokabel nicht hinter den Monitoren herlegen.
Also wenn du noch dein altes Zeug loswerden willst.
Nee, das habe ich jetzt oben im Hobbyraum. Jetzt habe ich zwei Arbeitsplätze, das ist auch nicht schlecht. Jetzt sind die beide voll ausgestattet.
Sehr geil. Uwe, wie ist denn bei dir mit Update-Strategie?
Ja, also ich fahre einmal auf der Testmaschine für die Home Assistant Releases immer das Beta-Update. Mhm. Ich muss sagen, bisher lief das auch sehr gut. Fun Fact hier an dieser Stelle, aus dem Nähkästchen gesprochen, bevor ich eine Testmaschine hatte, hatte ich nicht schon immer, habe ich tatsächlich direkt auf dem Produktivsystem die Updates gefahren. Und glücklicherweise ist echt nie was passiert. Wirklich, ich jetzt muss auf Holz klopfen. Also das war glücklich in dieser Hinsicht. Aber mittlerweile bin ich so, dass ich auf der Testmaschine das früheste Update installiere, aber auf der Hauptmaschine auch eher so zum Ende des Monats, also Punkt 3, Punkt 4 oder manchmal Punkt 5. Heute, glaube ich, hatte ich Punkt 3 installiert. Und ich bin auch, was allgemein die Updates angeht, vorsichtiger geworden. Also wenn ich irgendwas sehe, ich lese mir auch die Release Notes durch. Wenn ich merke, da ist was dabei, das mich einfach nicht juckt, irgendeine Verbesserung, dann überspringe ich das, sodass ich es einfach nicht mehr sehe und mich nicht nervt. Weil es irgendwie manchmal gehen einfach Sachen kaputt. Man darf nicht vergessen, Home Assistant ist kein Luxone, wo dahinter eine Firma ist mit einer, ich meine, gut, jetzt kann man sagen, da ist Nabucasa und die Entwickler, aber was ich damit sagen wollte, ist keine kommerzielle Software. Also hier gibt es kein SLA oder so. Gut, jetzt fragen sich manche Leute, was ist ein SLA? So ein Service Level Agreement. Also wenn etwas kaputt ist, dass innerhalb von x Stunden etwas gefixt sein muss. Das haben wir hier alles nicht. Das ist eher ein Hobby für die meisten. So, ja. Thomas, wie sieht es denn bei dir aus?
Ja, also tatsächlich so ziemlich alles, was ich mache, wurde schon von einem von euch erwähnt. Also das, was du sagst, Beta-Release auf der Testmaschine ist bei mir ja genau dasselbe. Also ich mache das auch zum Testen und um das Video zu machen. Die offiziellen Home Assistant Releases mache ich tatsächlich irgendwann zwischen dem Beta-Release und dem offiziellen Release in diesen 7 Tagen irgendwann, wann ich Zeit dafür finde, weil das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der schon genannt wurde. Man muss Zeit mitbringen, wenn man updatet, weil wenn man das mal schnell macht und sagt, ich habe jetzt eine halbe Stunde, in der Zeit date ich ab und danach habe ich 5 andere Termine, dann geht es garantiert schief, deswegen nehme ich mir da immer viel Zeit. Was tatsächlich noch keiner von euch gesagt hat, waren Add-ons. Also bei Add-ons gibt es bei mir auch wieder 2 Wege. Es gibt Add-ons, wo ich sage, auf die kann ich nicht verzichten. Die müssen laufen. Bei diesen Add-ons mache ich das dann gleichzeitig mit dem Home Assistant Update, also irgendwann gegen Ende des Monats. Es gibt aber auch Add-ons, wo ich sage, scheißegal, wenn das mal ein paar Wochen nicht läuft, da habe ich tatsächlich den Haken drin. Auto-Update, die dürfen bei mir automatisch abgedatet werden. Wird ja dann bei Add-ons auch immer ein Backup ab, zumindest von dem Add-on gemacht. Von dem her, wenn da wirklich was nicht läuft, kann ich das Add-on zurückspielen. Und Hex ist tatsächlich bei mir auch die einen Sachen, also gerade was Frontend-Sachen angeht, die installiere ich eigentlich immer sofort. Dann gibt es so ein paar Sachen, wo ich sage, ja, wenn es mal eine Woche oder zwei nicht läuft, ist mir auch vollkommen egal, die installiere ich auch sofort. Und dann gibt es ein paar Hex-Repositories, wo ich sage, okay, auf die kann ich eigentlich nicht verzichten, die mache ich dann auch zu meinem Update-Termin Ende des Monats.
Ja, ich denke, das macht Sinn, ne?
Ja.
Dass man sich so ein bisschen aufstellt.
Entschuldigung.
Spannend. Oh, die Kehle schon wieder trocken hier geworden.
Genau, während du deine Kehle befeuchtest. Wir hatten, bevor wir das Podcast gestartet haben, diskutieren wir ganz kurz immer so, welche Themen wir besprechen sollten. Einfach nur, dass wir hier so einen flüssigen Redefluss haben. Und ich glaube, Daniel, du hattest oder Tristan eingeworfen, wie wir zum Beispiel, also ob und wie wir Home Assistant unterstützen, also die Entwicklung selbst, also ob und wie, oder wie wir die Community unterstützen, abseits natürlich von den YouTube-Videos, ist klar. Wer möchte anfangen? Wer kann direkt was sagen?
Oder fällt mir eine Sache ein. Da, mir wurde mal vorgeworfen in einem Kommentar, fand ich sehr interessant, weil ich Wege aufgezeigt habe, wie man damals noch die Amazon-Quasselbüchsen ohne Nabucasa-Cloud nutzen konnte. Mhm. Ja? Und da wurde mir vorgeworfen, so nach dem Motto, ich tue ja gar nichts. Also wie könnte ich denn das zeigen? Damit würde ich ja Nabucasa völlig torpedieren. Und das ist doch das, womit die Geld verdienen. Und wie kann ich das denn zeigen? Und ich würde ja gar nichts für Nabucasa tun. Nun habe ich gesagt, ich glaube, bessere Werbung für ein Unternehmen kostenlos zu machen, dass jemand ein YouTube-Video dafür macht. Also Besseres gibt es aus meiner Sicht nicht. Ja. Oder also Besseres vielleicht, das haben wir dahingestellt. Aber es ist schon mal gute, kostenlose Werbung für die, dass so eine Software nutzt. Und ja, Geld ist, glaube ich, die eine Sache, aber eben der Support der Community, das macht ja auch dieses Produkt so, so wertvoll, so stark. Ich meine, nicht umsonst sind die Nummer eins im GitHub, was die Kontributoren angeht. Das nur mal zum Einstieg. Und ich habe tatsächlich schon das eine und den anderen Pull-Request erstellt für Home Assistant, aber im Bereich der Dokumentation. Mhm. Also ich habe mal, was weiß ich, wenn ich für Videos mich dann mal einlese in die Home Assistant-Doku dann und sehe irgendwie, weiß nicht, ich hatte irgendein Feature bei Modbus, glaube ich. Das war irgendwie, hatte ich das Gefühl, war nicht aktuell. Dann kannst du ja eigentlich sagen, edit this page und dann geht halt, kannst du einen Fork vom Repo machen, kannst du die Doku anpassen und dann einen Pull-Request erstellen und wieder zurückpublishen. Und dann hatte ich gesehen, das geht auch relativ schnell, irgendwie einen Tag später oder zwei hatte Frank dann den Pull-Request akzeptiert und dann war halt quasi meine Doku-Anpassung drin. Also das ist so das, was ich... Also irgendwo in der Modbus-Doku, da stecke ich mit drin.
Ich finde das cool. Ich würde zu dem einen Punkt gerne einhaken, weil, also jetzt nicht zum zweiten, zum ersten, weil du hast, die haben mir gesagt, du würdest damit einen anderen Weg zeigen, wie man die Amazon-Sprachbüchse nutzen kann. Ich finde, das ist eigentlich, ich sehe das aus einem ganz anderen Blickwinkel. Natürlich kannst du die Sprachbüchse auch direkt, zum Beispiel mit der Nabucasa Cloud und so weiter, nutzen. Das ist klar, wenn du die 6-7 Euro bezahlst im Monat. Aber das ist genauso wie bei dem einen Video, wo ich mit DuckDNS gezeigt habe, um extern auf Home Assistant zurückzukommen. Bei manchen hat das einfach nicht funktioniert, wegen der Maschine oder wegen sonst irgendwas oder wegen dem Bug. Das ist eigentlich indirekt auch, wenn es nicht funktioniert, für Nabucasa die beste Werbung, weil du weißt es, wenn du es über Home Assistant direkt machst, es funktioniert immer. Und das ist eigentlich die beste Werbung für die. Das heißt, wenn du einen alternativen Weg zeigst, und der funktioniert bei dem einen oder nicht wegen seiner Maschine, wegen seiner Konfiguration, warum auch immer, weil es an dem Tag regnet, dann ist eigentlich gerade der einfache Weg direkt über Nabucasa die beste Werbung. So gesehen hast du eigentlich Werbung gemacht für Nabucasa, tatsächlich sogar direkt.
Ja. Find ich sehr spannend, die Ansicht. Also zu dem Punkt, dir wurde vorgeworfen, dass du Home Assistant torpedierst, das wurde mir tatsächlich in einem meiner Update-Videos mal vorgeworfen, weil ich in meinen Update-Videos immer empfehle, so spät wie möglich abzudaten. Und da wurde mir vorgeworfen, ja, wenn das alle so machen, wie du das sagst, dann ist ja gar niemand mehr, der die Fehler sieht und die Fehler reporten kann. Und dann passiert es ja dann bis zur letzten Version im Monat. Fand ich damals auch eine sehr spannende Aussage. Also da waren demjenigen, war glaube ich nicht bewusst, dass da doch auch die Entwickler und so weiterhin testen und so weiter und so fort. Also finde ich sehr interessant. Wie ich Home Assistant unterstütze, ist tatsächlich eine Sache, in sämtlichen meiner Installationsvideos für Home Assistant weise ich immer darauf hin, dass die vier Haken zur Verfügung stellen von Informationen zur Weiterentwicklung von Home Assistant, dass ich die immer setze und jedem empfehle, die zu setzen, ja. Weil Home Home Assistant dadurch Daten bekommt, mit denen sie auch weiterentwickeln können und mit denen sie auch selber auf Fehler hingewiesen werden. Und das ist auch der nächste Punkt. Wenn ich tatsächlich in der Beta einen Bug feststelle, dann reporte ich den natürlich auch. Also das sind so die Sachen, wie ich Home Assistant unterstütze. Daniel, wie schaut es denn da bei dir aus?
Ja, ich muss zugeben, dass ich da noch sehr passiv bin bisher. Ich war eher so im ESP-Home-Umfeld mal so ein bisschen aktiver. In der Zeit, wo ich halt so mich mit der Dial-Entwicklung und so weiter da rumgeschlagen habe. Ich habe ja auch so ein, zwei Platinen, wo ich wirklich in Kooperation dann mit dem Jesse von ESP-Home, der hat mir ja dann wirklich auch die Platinen freigegeben, dass ich ja wirklich auch das Workthroughs ESP-Home-Label draufpacken durfte und so. Also da hatte ich einen etwas näheren Draht so. Und in dem Zuge habe ich auch mal so ein, zwei Features, die dann halt gerade ja gefixt haben oder wo die neue Features gebaut haben, zum Beispiel wo die Parameter in Skripte in ESP Home eingefügt haben. Da war ich zum Beispiel bei den ersten Tests vor dem Release mit involviert, dass ich da auch mich an den Forks da mal dran gesetzt habe und dann das Feature mal durchgetestet habe, weil das auch was war, wo ich halt brennend drauf gewartet habe. Also dann habe ich mich da so ein bisschen so in diesen Testzyklus vor der ganzen Veröffentlichung mit eingeklinkt, weil ich da halt gerade auf dem Discord ziemlich aktiv war in der Zeit. Ist die letzte Zeit, wie gesagt, alles so ein bisschen eingeschlafen, was Entwicklung angeht. Dadurch bin ich da auch nicht mehr ganz so tief drin. Müsste ich mal wieder.
Daniel, du könntest, ist ja in Python geschrieben, ne? Glaube ich.
Meine schon, ja. Ich weiß es aber gerade ehrlich gesagt auch nicht.
Könntest du das programmieren? Hast du die Entwicklungsskills dafür oder was ist deine Programmiersprache?
Ja, meine Hauptentwicklungssprache ist eigentlich Java. Also da bin ich in dem Bereich ja eigentlich ganz raus. Alles, was Mikrocontroller angeht, so das C und, das habe ich mich halt alles so mehr oder minder privat eingearbeitet, extra eben für die ESPs. Die könnten eigentlich auch MicroPython, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Von daher, also Python wäre generell so ein Punkt. Also ich verstehe es, ich kann es lesen, aber bei Python, ich bin ja sowieso immer sehr vorsichtig mit meinen Aussagen zu sowas, wie gut sind deine Skills, aber da würde ich mich eher so als Script-Kiddie bezeichnen.
Ja, gut.
Christian, ist das bei dir?
Nee, programmieren mache ich nicht.
Wegen, jetzt fällt mir gerade auf. Du hattest ja eingangs schon gesagt, guck mal, es ist nicht durcheinander gekommen.
Du bist vollkommen Verruhr. Du bist der Einzige, der noch nichts gesagt hat, wie er Home Assistant unterstützt.
Seht ihr mal. Das schneiden wir einfach raus.
Nee, das lassen wir drin.
Ich bin komplett falsch abgewogen.
Hier muss ich machen.
Genau. Nee, gut, also ich habe ja, zum Beispiel, ihr habt ja alle einen Blog, ne, das habe ich zum Beispiel nicht. Und ich habe bei den Videos, zum Beispiel, wo ich Code-Schnipsel zur Verfügung gestellt habe, vorher immer so ein Google-Sheet gemacht. Dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist eigentlich voll doof. Wäre eigentlich viel besser, das Ganze in einem GitHub-Bereich auf einer Seite. Dann habe ich mir eine GitHub-Seite erstellt, habe da dann mehrere Repos reingepackt, wo dann die Leute es einfach zentralisierter wiederfinden können. Und unterstützen wir Home Assistant eigentlich? Hatte ich gehofft, dass der ein oder andere den Punkt nennt. Wir haben ja zum Beispiel unser Forum und die Zuhörerinnen oder Zuhörer, die wissen es vielleicht gar nicht, aber bei uns im Forum sind Entwicklerinnen und Entwickler von Home Assistant unterwegs tatsächlich. Die lesen da mit, die schreiben da sogar zum Teil mit. Ist echt cool. Und wenn man hier schon aus dem Nähkästchen redet, wir wissen zum Beispiel, ich meine, zu dem Zeitpunkt, wo es ausgestrahlt wird, ist es wahrscheinlich schon da, aber jetzt ist es noch nicht da. Demnächst wird es im Bereich der Backups auch Dropbox dazukommen, was derzeit noch nicht kommt. Und das konnte man einfach bei uns im Forum dann rauslesen, weil einfach diese Information mit uns dann geteilt wurde. Das bedeutet für euch auch, wenn ihr zu uns ins Forum kommt, erfahrt ihr diese Information auch. Und von welchem Forum reden wir? Vom community-smarthome.com. Oder wenn ihr ein ja, Wortdreher habt, könnt ihr auch smarthome-community.com benutzen. Das geht auch. Alle Wege führen zu uns ins Forum.
Naja, also ich glaube Smart Community Home noch nicht, oder?
gleich oder, die Domain. Gleich die Domain kaufen.
Oder Home Community Smart oder so. Ich meine, kann man schon noch ein paar Wortdreher einbauen.
Sehr gut, sehr gut.
Ja, das wäre eine geile Nummer.
Das ist
auch übrigens, community.steuerdeinleben.de führt auch in dieses Community-Forum. Ah,
ist cool.
Ja. Nee, sehr gut.
Das ist auf jeden Fall cool. Und so, sag ich mal, unterstützt der ein oder andere entweder direkt Home Assistant oder auch indirekt Home Assistant. Ich denke, wir alle haben Spaß dabei.
Definitiv. Sonst würden sie es wahrscheinlich nie machen, ne?
Ich sehe das als festen Zwang an. Das ist so eine so ein Zwangsverhalten von mir, dass ich irgendwie mit Home Assistant arbeiten und Videos machen muss. Also ich will das eigentlich gar nicht. Das ist einfach Zwangsverhalten, was mich da dazu bringt. Ich habe da gar keinen Bock drauf, aber ich mache es halt einfach jede Woche. Ich hoffe, die Ironie konnte man aus dem Satz raushören.
Ja, aber das ist eigentlich auch eigentlich ein guter Aufhänger. Wir haben ja eingangs darüber geredet, nicht regelmäßig Videos zu machen oder doch regelmäßig Videos zu machen. Und wenn, weil das einfach, der Thomas hat gesagt, es ist ein Zwang. Ich meine, man konnte es jetzt raushören. Es ist tatsächlich so, wir leben ja im Zeitalter des Algorithmus. Und natürlich ist es ein Unterschied. Der Algorithmus merkt sich das einfach und belohnt das oder bestraft das, sagen wir mal, wenn du nicht regelmäßig postest. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, jetzt kann man sagen, es gibt ja auch YouTuber, ich folge zum Beispiel auch, ich denke ihr auch, andere große YouTuber, zum Beispiel es gibt ja auch Leute, die arbeiten Themen auf, zum Beispiel, mir fällt hier Klengarn ein zum Beispiel, der postet zum Beispiel auch nicht jede Woche ein Video, aber der hat ja auch schon über, ich glaube, 200.000, 300.000 Abonnenten, nur als Beispiel. Jetzt ist es so, wenn du dir dann zum Beispiel, und da würde mich auch interessieren, wie ihr das seht, zwei Wochen, also einen Rhythmus von 2 Wochen hast, dann ist es aber wirklich so, dann muss das Video wirklich reinknallen. Also in der Hinsicht, es muss viele Views bekommen, viele Likes bekommen, die Click-Through-Rate muss gut sein, sodann, dass der Algorithmus sagt, okay, da ist wieder ein knaller Video gekommen, also das pushe ich jetzt wieder durch ganz YouTube. Oder wie seht ihr das?
Also ich habe tatsächlich auch 2, 3 so YouTuber, die teilweise nur einmal im Monat oder noch seltener so ein Video machen. Ist ganz schwierig. Also bei dem einen fällt mir das auf, der macht so Modelleisenbahn-Sachen und da fällt mir dann so alle 5, 6 Monate irgendwann mal wieder ein, hey, von dem hast du schon lange nichts mehr gesehen. Und dann fällt mir auf, dass ich 3, 4 Videos von dem verpasst habe. Und schaue mir die halt dann auf einen Schlag wieder an. Bei anderen ist es so, dass mir die Videos grundsätzlich, der bringt ein neues Video raus und das kann 4, 6 oder 8 Wochen dauern. Sobald ein neues Video von dem kommt, wird mir das sofort vorgeschlagen. Also gibt es die Beispiele sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, würde ich sagen.
Also ich hätte jetzt, glaube ich, auch eher das Ganze vage. Also ich fange anders an. Ich traue mich nicht, da eine konkrete Antwort drauf zu geben, weil ich habe das ganze System von Anfang bis Ende, glaube ich, nie so richtig verstanden. Immer wenn ich meine, jetzt hast du es geschnallt, dann kommt wieder das Gegenargument irgendwie um die Ecke. Ich glaube immer noch in meinen Augen, auf meinem Kanal, ich hätte damals, wo ich hatte ja eine, weiß nicht, fast ein Jahr lang Pause oder so auf Smart Home Yourself und habe dann wieder weitergemacht. Ich glaube immer noch, die hat dem Kanal nicht so richtig gut getan. Da hätte ich vielleicht damals besser nochmal neu gestartet. Ist aber auch wieder so eine Theorie, ja, die spinnt sich so bei mir im Kopf zusammen, ob es dann wirklich am Ende so ist. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Das ist aber, ich glaube auch, dass das von Kanal zu Kanal einen gewissen Unterschied hat. Das Thema mit der Pause, was du gerade angesprochen hast, bei mir ist zum Beispiel das Problem, mein Kanal hat schon 10 Jahre vor dem ersten Home Assistant Video oder vor dem ersten Smart Home Video existiert. Ich hatte da auch 2, 3 Videos oben, habe die damals hochgeladen und dazwischen waren halt irgendwie 10 Jahre Pause, bis ich dann richtig gestartet bin. Und ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass bei mir, bei meinem Kanal ein schlechtes Video Video vom Algorithmus sofort komplett abgestraft wird, dass dann auch die nächsten Videos einfach nicht mehr ausgespielt werden, wo ich bei anderen das Gefühl habe, wenn die mal ein schlechtes Video zwischendrin haben, das nächste ist dann auf einmal wieder ein 40.000 Aufrufe Video, gerade Tobias ist da so jemand, wo ich sage, dem macht es überhaupt nichts aus, wenn da mal ein schlechtes Video dabei ist. Bei mir habe ich das Gefühl, ein schlechtes Video und die nächsten drei werden vom Algorithmus einfach nicht mehr ausgespielt, weil das letzte war ja auch schlecht.
Ja, kann ich nachvollziehen. Wie siehst du das, Tristan? Hast du dazu auch so einen Blick? Übrigens, bis der Tristan sich sammelt, ich glaube, YouTube weiß mittlerweile selber nicht, wie sein Algorithmus funktioniert. Ich bin felsenfest davon überzeugt. Ich glaube, die Leute, die das ursprünglich mal gebaut haben, arbeiten gar nicht mehr bei YouTube. Also ich glaube, die flicken das auch nur noch irgendwie zurecht.
Frei nach dem Motto, die Verwirrung ist verwirrt.
Also ich streite mich da auch gerne, also change my mind, können wir gerne mal das nächste Mal drüber.
Also ich glaube,
kannst du in der Kirche.
Ja, genau, und deswegen glaube ich hier auch, Amen, dass wenn der Algorithmus öffentlich zugänglich wäre, würde genauso wie ein Google-Suchalgorithmus öffentlich zugänglich wäre oder ähnliches, dann würden sich Firmen darauf optimieren, diesen Parametern gerecht zu werden, weil sie wollen ja gefunden werden oder möglichst viel Klicks haben. Das würde Leute anziehen, die genauso hantieren. Und wenn alle genau dem Ideal entsprechen, entspricht keiner mehr dem Ideal, weil jedes Video gleich bewertet werden würde. Ja, das weil alle sich so optimieren, dass sie dem Algorithmus 1:1 entsprechen. Das heißt, der Algorithmus bewertet alle Videos gleich. Damit ist alles gleich schlecht oder alles gleich gut und damit hast du wieder kein Ranking. Das heißt, dieser Algorithmus verändert sich ständig, weil die Leute vermeintlich diesem Algorithmus immer wieder auf die Schliche kommen, was gut funktioniert und was schlecht funktioniert. Also es wird ständig verändert und die Erkenntnis von gestern muss nicht mehr sein, die von heute. Der Meinung bin ich persönlich, weil, wie gesagt, sonst könntest du ja 1000 Testballons fahren mit Skripten, Automationen, was auch immer, geht ja heute alles automatisch und dann hättest du den Algorithmus gefunden, das funktioniert und dann machst du das 12, was auch immer. Also ich glaube, du musst ständig dich anpassen, verändern, um diesem Algorithmus gerecht zu werden. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, was ich mal gelesen habe, das fand ich auch nochmal ganz interessant, du kannst extrem geile Videos machen. Wenn aber ein anderer besser ist als du und noch geilere Videos machst, wirst du halt abgestraft. Das haben sie selber geschrieben. Das heißt, wenn du in einer Nische wie hier in unserer Community bist und du machst das gleiche Thema und ein anderer ist das einfach besser, obwohl dein Video extrem gut ist, dann wird es vom Ranking einfach schlechter bewertet. Weil das Ziel des Ranking ist es, ich glaube, Thomas, du sagtest das mal in einem letzten Podcast, das Ziel von YouTube ist nicht, das beste Video zu finden, sondern das beste Video für den, der es anguckt, zu finden, damit er möglichst lange auf YouTube bleibt, damit er möglichst viel Werbung gucken kann und nicht irgendwie, und das kann auch ein Scheißvideo sein, wie Leute sich mit dem Hammer gegen das Gesicht schlagen. Wenn das alle lustig finden, ja, ist ja so, der Content ist schlussendlich egal. Hauptsache, die Leute haben lange am Video dranbleiben und freuen sich darüber, wie dämlich der Typ ist.
Und jetzt möchte ich ganz kurz deine zwei Aussagen verknüpfen, das wollte ich nämlich vorhin schon sagen. Der YouTube-Algorithmus verändert sich ständig, da gebe ich dir vollkommen recht und das liegt genau daran, es liegt am Zuschauer, weil der Zuschauer auf YouTube sich ständig verändert. Du hast immer wieder Veränderungen in der Zuschauerschaft oder Veränderungen in dem, wie Zuschauer Videos schauen. Deswegen ist ja TikTok zum Beispiel auch komplett anders, weil da die Leute eine viel kürzere Aufmerksamkeitsspanne haben und so. Und so ist eben der Google-Algorithmus gestrickt, dass er sich immer auf den Zuschauer anpasst und den Zuschauer so lange wie möglich auf der Plattform hält. Das ist das Einzige, wofür der Algorithmus da ist, den Zuschauer so lange wie möglich auf der Plattform YouTube zu halten, dass Google damit am meisten Geld verdient, Werbung auszuspielen. Und das ist eigentlich zusammenfassend genau das, was der Algorithmus macht. Aber natürlich, auf welche Art und Weise er das herausfindet, ist das, wo wir immer versuchen herauszufinden und dann doch wieder irgendwo scheitern, logischerweise.
Ja, ich glaube, als One-Man-Show hast du auch irgendwann begrenzte Mittel, um wirklich in das Backend, so möchte ich es mal, zu investieren. Ja, also ich meine, das, was wir ausstrahlen, hatten wir auch schon mal in den Podcast hier aufgesprochen. Ich sag mal, die 10, 15, 20, 25 Minuten Video, die dann wöchentlich oder zweiwöchentlich entscheiden. Das ist ja quasi nur die Spitze des Eisbergs. Das Schneiden, das Aufnehmen, Kooperation, diskutieren, Sachen testen, Kommentare beantworten, Blogs pflegen, Foren pflegen. Das ist ja alles das, was im Hintergrund passiert. Und wenn man dann auch noch in die Analytik geht und sagt, was ist denn gerade interessant für die Community und so weiter, Research da macht, da muss das bindet einfach Manpower, ne? Kann man nicht anders sagen. Und große Teams, auch wenn es nur eine Person ist vor der Kamera, aber die Teams dahinter haben, die dann gucken, was trendet gerade, was ist gerade, in welchem Format, welches Schnittmuster ist gerade hip, sind es die 5-Sekunden-Schnitts oder die 2,5 oder so, da ist man natürlich dann nochmal anders unterwegs.
Ja, absolut. Also wenn ich meine, du könntest auch genauso gut, es ist jetzt ein bisschen plakativ gesagt, deine Ersparnisse aufwenden und damit Freelancer dir engagieren, die dann diese Arbeit für dich übernehmen. Aber dann darf man das nicht vergessen, wir sind halt wirklich trotzdem noch in Anführungsstrichen kleine YouTuber, die wirklich nur über begrenzte Mittel verfügen. Wenn du natürlich irgendwann mal diese Marke durchbrochen hast, ich weiß nicht, wo diese Marke ist, ob sie bei 200, 300, 400.000 ist, Leute, ich weiß es nicht, dann kommt da sicher nochmal monetär ein anderer Betrag zustande, wo du dann sicher 5 oder 10 Stunden in der Woche den einen oder anderen Freelancer einfacher bezahlen kannst. Aber hier in der Runde hat ja jeder einen Vollzeitjob und nebendran noch das Vollzeithobby YouTube. Und man hat Familie, man hat Freunde, man hat Verwandte und die begrenzte Ressource hier ist wirklich Zeit. Es ist einfach so. Und
das ist es. Das klingt jetzt aber hier alles so negativ.
Nein.
Das klingt alles so, so müssen wir alle den Arm nehmen, zusammendrücken.
Nee, so sehe ich das gar nicht. Nee. So. Nein.
Mega.
Mir geht's gut.
die das so hören, ihr habt Pech gehabt. Müsst ihr euch das Video angucken.
Es macht ja eigentlich Spaß, auch immer wieder sich zu verändern. Die Frage ist aber natürlich, will man das auch? Weil es geht ja darum, wenn man zum Beispiel ein gewohntes Setup für sich gefunden hat, dann fühlt man sich damit wohl und dann denkt, okay, ich habe hier ein Gerät oder ein Thema, da sage ich jetzt am Anfang ein paar Punkte dazu, dann mache ich ein bisschen Schnitt, erzähle ein bisschen was im Off, mache ein Fazit und dann ist hier fertig mein Video. Aber der Thomas hat es so schön gesagt, die Zuschauerschaft verändert sich. Ist klar, der Podcast müssen wir vielleicht auch irgendwann mal gewisse Punkte anpassen. Aber was ich nur sagen will ist, natürlich hat man einen Kern, eine Kernaudienz und die wird immer deine Videos anschauen. Aber wenn du in Anführungsstrichen hoch hinaus willst, also wirklich in Anführungsstrichen jetzt, ne, dann musst du schon ständig schauen, dass du dich optimierst. Und das kostet auch Zeit, auch Energie, also nicht nur Zeit, auch körperliche Energie, dass diese Veränderung machen zu wollen. Plötzlich dann, keine Ahnung, irgendwelche Stunts oder sowas, weiß ich, ja. Mit den Geräten, ne? Ihr wisst ja, was ich meine. Also.
Ja. Ja, ich sag mal, oftmals das Umdenken, die ganze Vorplanung, überhaupt erstmal das Kreative, um die neuen Ideen überhaupt erstmal entstehen zu lassen. Alleine das ist ja erstmal schon eine große Hürde, ne? Und ja, das Ganze dann auch noch umzusetzen, ohne, sage ich jetzt mal so, diesen 2-Wochen-Tonus oder was auch immer man da jetzt gerade noch für Release-Pläne und hat, dann über den Haufen zu schmeißen. Das ist ja quasi nochmal die dritte Baustelle, die halt zu den 2 Vollzeitjobs, wie du so schön sagst, dann nochmal obendrauf kommt. Also.
Aber da können wir wieder einen Kreis zu vorhin gerade schließen, denn ich muss sagen, genau dieser Punkt, neue Ideen finden, auch neue Ideen für Schnitttechniken, neue Ideen für die Kreativität und so weiter, dafür ist auch, finde ich, diese große YouTuber-Gruppe, die wir jetzt inzwischen ja haben, sehr gut, weil da bekommt man einfach nochmal so ein bisschen mehr Anregungen, als wenn man wirklich selten nur straight auf seine eigene Sache schaut. Und gerade wenn man dann so Kooperationen macht und solche Sachen, da kommt dann auf einmal, hey, eigentlich hätte ich das ja auch so machen können, und dann baust du deine eigenen Videos ja auch wieder ein bisschen um. Also das finde ich tatsächlich auch was sehr gut an dieser großen Gruppe ist.
Absolut. Absolut, ja. Ich würde gerne, Uhr, vielleicht hast du die Frage auf den Lippen, aber ich würde sie gerne stellen mit Blick auf die Uhr. Das musst du jetzt erklären, jetzt, für die, die nicht zugehört haben.
Das wird jetzt der Insider. Also ihr müsst einmal zumindest an der Stelle reinschauen, wenn ich so mache. Denn wir haben das mal irgendwann abgesprochen, dass wenn die Zeit langsam dem Ende zugeht und es keiner merkt, ich einfach so mache.
Genau,
also ihr sollt die Geste Minuten Hals grad durchschneiden, sehr schnell und mit verzogenem Gesicht.
Da musst du aber dran schreiben.
aber hallo. Ich wollte eigentlich dem Daniel noch eine Bühne geben, weil wir ihn gebeten haben, uns eine Frage zu stellen, die er vielleicht schon immer stellen wollte. Vielleicht kriegt er keine Antwort. Aber die Frage kann er wenigstens stellen, die wir ihm beantworten dürfen. Wenn er sich was überlegt hat.
Ja, ich habe eben schon gesagt, so ganz kreativ bin ich nicht. Ich hatte erst gedacht, ob ich eine kleine Anspielung mache an die Nummer, dass du sagtest, ich sollte die Hosen runterlassen. Das schenke ich mir.
Hallo?
Was? Habe ich das verpasst?
Moment.
Jetzt. Das legen wir direkt wieder beiseite. Das war aber ja auch zu später Stunde.
Maximal oben ohne, mehr geht nicht.
Ja. Der Tristan hatte andere Wünsche. Aber da habe ich schon gesagt, da müssen wir noch mal drüber reden. Nein, aber ich hatte ja eben schon gesagt, ihr seid eher so behind the scenes. Ich bin immer eher so der Techniker. Ich tue mich auch immer etwas schwer mit so einem lockeren Smalltalk und so. Aber deshalb gehe ich auch in die Richtung Technik wieder. Wir hatten ja eben jetzt auch schon mal so mit Updates und ja, Uwe hat es auch dann direkt angesprochen mit, du hast Live-System und dann hast du das Testsystem fürs Update. Habe ich auch, wenn ich ehrlich bin, ich mache aber 99% im Live-System. Die Testsysteme dümpeln eigentlich nur rum. Aber wie ist das bei euch denn so generell mal ganz ehrlich im Alter, abseits von Video und so weiter? Habt ihr so das für euch privat wirklich das perfekt durchgeplante Smart Home oder seid ihr auch eher so auf meiner Schiene so alles, auch probieren wir hier mal was, probieren wir da mal was und eigentlich sind alles 50.000 Baustellen, die irgendwie untereinander trotzdem funktionieren?
Das ist total geil, die Frage. Ich habe da Parallelen zwischen uns gerade gesehen. Also bei mir ist ja das Problem, mein Testsystem ist eine virtuelle Maschine, die ich erst hochfahren muss. Und dann habe ich es halt schneller mal im Produktivsystem getestet.
Genau,
funktioniert nicht, sag mal. Dementsprechend, ich habe das auch in irgendeinem Video vor kurzem mal gezeigt, wie viele tote und kaputte Entitäten mein Home Assistant einfach hat, weil du die ja auch teilweise nicht mehr sauber rausbringst und so Späße. Also ja, ich kann das nachvollziehen, dass man dann denkt, ach, ich mach's doch schnell im Produktivsystem, das wird schon passen.
Ja, genau. Ja, weil ich hatte damals nämlich auch mal, weiß ich nicht, irgendwann so Mitte letzten Jahres, hatte ich nämlich auch gedacht, ach cool, hier dieses Spooky vom Frank, ich denke, installier das doch mal. Ich weiß nicht, die Liste hörte nicht mehr auf, ich konnte scrollen, ich denke, komm, das fängst du gar nicht an. Ich habe das dann einfach wieder deinstalliert und habe gedacht, komm, aus den Augen, aus dem Sinn. Ich habe das jetzt dieses Jahr mal angegangen und ich bin jetzt inzwischen seit gestern Abend, deshalb war es auch so eine lange Nacht wieder, seit gestern Abend bin ich wieder unter 10 Fehler, damit kann ich leben. Das ist wieder eine Zahl, die ist überschaubar. Aber ja, genau. Ich bin auch gerade noch so ein bisschen am Nacharbeiten.
Also ich knüpfe da gerne an.
Nicht allein. Ja, gerne.
Und dann danach gerne der Tristan. Ich habe eine Testmaschine, die läuft eigentlich mehr oder weniger durchgehend durch, aber ich benutze sie hauptsächlich nur für die Home Assistant Beta Releases und ich mache eigentlich 99% der Sachen, die ich teste, also für uns zu Hause neue Automation oder irgendein neues Skript, immer auf dem Produktivsystem. Es ist halt so, ich bin da bequem, es stört keinen. Von daher, ich gebe es offen und ehrlich zu, ich bin stolz drauf, alles gut.
Ja, aber es ist ja oft auch, dann willst du irgendwas testen, dann hast du die Geräte nicht im Testsystem, dann musst du da wieder erst, ach nee, komm.
Tristan, das fällt mir selbst bei meinen Videos auf. Dann will ich ein Video aufnehmen und denke mir, machst du im Testsystem, da ist es noch nicht installiert, wo es ja eigentlich zuerst installiert sein sollte. Dann machst du im Testsystem das Video und irgendwann fällt dir auf, ach shit, die Entitäten habe ich ja gar nicht, die ich dafür jetzt brauche.
Genau.
Dann ja, zeigst du halb im Testsystem, halb im Produktivsystem. sehr wild.
Aber bin ich voll bei dir, Thomas. Also fängst an, die Hacks-Integration im Testsystem zu installieren,
Genau, weil da ist du noch nicht drin und zeigst dann die Automation im Produktivsystem, weil dir dann doch, was ist nicht, das Zigbee-Netz fehlt oder was auch immer, genau. Tatsächlich, diese Spook-Komponente, die ist echt gut, kann ich nur jedem empfehlen, ob man sich jetzt vor der Wahrheit verschließt. Ne? Das ist man immer, das überlasse ich ja jedem selber, wie er damit umgehen möchte. Tatsächlich, so ein, ich weiß nicht, Running Gag kann ich fast gar nicht sagen. Problem, was ich seit Ewigkeiten habe, ist, dass ich so Feuchtigkeitssensoren habe für Erde, also für die Pflanzen. Und gefühlt werden die dann auch zwischen Herbst, Winter, Frühjahr, Sommer immer wieder umgesteckt zwischen den Pflanzen. Aber die heißen halt immer noch, was weiß ich, Gewächshaus oder, aber die stecken schon lange nicht mehr im Gewächshaus, sondern, aber du kriegst trotzdem noch jeden Tag die Hinweis, das Gewächshaus möchte Wasser haben. Und dann bückst du mal den, Scheiße, wo hast du denn jetzt den Gewächshaus reingepackt? Ach, das war die Pflanze. So, und dann, ne, solche Storys oder irgendwelche Deckenleuchten oder diese Sockets da, die dann irgendwie heißen Sock. Früher habe ich die mal Socket 1, 2, 3, 4, 5 genannt, aber da konnte sich ja kein merken, wo das 1, 2, 3, 4, 5 ist. Jetzt heißen die halt Büro, aber der Ding heißt aber nicht, hängt nicht mehr im Büro, sondern hängt jetzt mittlerweile im Schlafzimmer. Scheiße, habe ich aber vergessen umzubenennen, ne? Solche Späße. Also das kenne ich, hat mir ein Freund erzählt, dass er solche Probleme hat.
Also zu der Thematik kann ich nur sagen, ich bin vor 14 Jahren hier in die Wohnung gezogen, ist wirklich ziemlich genau 14 Jahre her und habe davor in einem anderen Ort gewohnt und mein WLAN hieß Tommy und dahinter der Ortsname. Und das heißt immer noch so. Also der Ortsname von dem Ort, wo ich früher gewohnt habe.
Das ist natürlich eine geile Nummer. Das ist natürlich eine geile Nummer.
Ja, also jedem da draußen, der ein WLAN einrichtet, kann ich nicht empfehlen, das nach einem Ort zu benennen. Wenn ihr mal umzieht, ist blöd.
Da hat man auch denkt, boah, der eine Sendereichweite.
Sonnenantenne hat er.
70 Kilometer sind es ungefähr, ja.
Okay. Richtfunk. Nein, aber sind wir ganz ehrlich, ja, Produktivsystem, da läuft halt alles andere. Ehrlicherweise sind es ja meistens die Störeffekte, die man dann auch im Testsystem nicht abdeckt. Schönstes Beispiel für mich ist, der eine oder andere weiß es vielleicht, ich habe Deckenleuchten, die entsprechend sonntagsabends sich färben, je nachdem, wie die Mülltonnen raus müssen, grün, gelb und so weiter. Und wenn du aber gleichzeitig eine Bewegungsautomation hast, die dann bei jeder Bewegung eben die Lampen entsprechend dimmt oder nicht dimmt, und ja, dann leuchtet das Ding gerade, was weiß ich, grün auf und 3 Sekunden später erkennt das Ding aber Bewegung und dann schaltet das auf gedimmt weiß auf. Ja, dann sind einfach 2 Automationen, die sich gegenseitig stören, hätte ich im Testsystem für mich selbst so gar nicht erst herausgefunden. Das heißt, ja, das ist halt einfach im Produktivsystem. Und solange ich mich nicht klonen kann, solange ich nicht genug Kohle habe, ein zweites Haus zu kaufen und mit der Testfamilie im Testhaus zu leben, wird das halt im Produktivsystem weiter getestet.
Wir schließen mal wieder einen Kreis. Meine Testwohnung kaufe ich ja jetzt dann die Tage bald. Ich bin am Überlegen, keinen Durchbruch zu machen, eine der beiden Katzen rüber, dann habe ich auch eine Testkatze in einer der beiden Wohnungen. Perfekt. Mir fehlt dann nur noch der Test Thomas, den muss ich ja noch entwerben.
Geil. Ah, Tristan, für deine Lampenproblematik. Hier, ich hatte damals ja auch die mit dem Ventilator drin mal umgebaut auf ESP Home und ansonsten gibt es die auch von Akara oder von sonstigen, ne? Wo du in der Mitte dein Licht für Bewegung an aus in weiß hast und außenrum den Farbring für die Markierung von den Mülltonnen. Nur mal so als Idee, die hängt bei mir im Flur, bin ich sehr zufrieden mit.
Ja, guter Punkt. Ja, schreibe ich mir direkt mal auf hier. Siehste, hat sich schon gelohnt. Hat sich schon gelohnt. Und ich glaube, damit übergebe ich das Schlusswort mit hat sich schon gelohnt an dich.
Alles gut. Nee, es lohnt sich immer. Vor allem lohnt es sich, wie gesagt, diesen Podcast überall, wo ihr ihn hört, auch noch toll zu bewerten, dass andere auch in diesen Genuss kommen. Ihr seht, das war heute wieder in meinen Augen eine tolle Runde. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön an alle Beteiligten. Und wenn ihr das auf jeden Fall, wie gesagt, ich empfehle immer, das auf YouTube zu sehen, beim Kanal von Thomas, also Steuer dein Leben oder Tristan Smart Time oder von mir, Smartzeug. je nachdem, wo wir es ausstrahlen. Deshalb am besten die Kanäle abonnieren. Und wenn ihr schon dabei seid, abonniert auch den Kanal von Daniel, Smart Home Yourself. Vergesst nicht die Glocke, dann verpasst ihr nie die ganzen geilen Videos.
Sonst, und es ist auch noch kostenlos. Ganz genau. Wichtig,
es ist kostenlos. Noch ist es kostenlos. Ne, also noch. Vielleicht wird es irgendwann mal, dann gibt es Bestandsschutz. Ne, man weiß es nicht, was YouTube vorhat. Kann ja sein, wir haben jetzt keine bösen Gerüchte. Das heißt, wenn ihr jetzt abonniert, ist es für immer kostenlos. Deshalb abonniert jetzt. Abonniert jetzt. Deshalb.
Aber, sofort jetzt, in diesem Moment.
Genau. Und in diesem Sinne machen wir jetzt mal die Abschlussrunde und ich würde sagen, wir fangen hier mit unserem Gast an.
Ja, also von meiner Seite nochmal vielen Dank erstmal für die Einladung. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ist auf jeden Fall auch mal eine spannende Erfahrung, mal nicht nur über die Technik zu reden, sondern wirklich mal so ein bisschen frei raus. Sehr angenehm, vor allem mit euch dreien sowieso immer eine sehr angenehme Runde. Ja, also von daher nochmal danke für die Einladung und ja, auch danke an die Zuschauer fürs Zuhören bis hierhin. Und ja, ich verabschiede mich schon mal und gebe weiter. Ich sage einfach mal an Thomas.
Ja, war schön, dass du da warst, Daniel. Hat mich auf jeden Fall auch sehr gefreut und ja, auch ein sehr, sehr toller Gesprächspartner hier für uns. Generell, wie der Uwe schon gesagt hat, alle Kanäle hier abonnieren, jetzt sofort kostenlos auf jeden Fall, Glocke aktivieren und was der Uwe ganz wichtig, was der Uwe vergessen hat, auf jeden Fall, wenn ihr auf der Plattform Kommentare hinterlassen könnt, einen Kommentar unten reinschreiben und dann verabscheue ich mich auch und gebe weiter an den Tristan.
Oh, was soll ich jetzt noch sagen? Was soll ich jetzt noch dazu sagen? Nein, es ist, macht mir immer wieder eine Riesenfreude, ein bisschen mit euch rumzuflaxen. Ich glaube, das ist ja das, was vielleicht auf den ernsten Themen in unseren Kanälen manchmal zu kurz kommt, neben der ganzen Technik. Deswegen ist das hier eine schöne Abwechslung. Freut mich immer sehr. Daniel, schön, dass du dich drauf eingelassen hast. Ja, ob jetzt mit Buchse oder ohne, das müssen wir jetzt einfach so stehen lassen.
War ja auch gar nicht so schlimm, wie angekündigt wurde. Nee, also von daher. Nee,
also, ja.
Das Schlimme kommt erst im Nachgang, Daniel.
Wir haben Ach, scheiße, genau, das haben wir gar nicht gesagt. Das haben wir nämlich gar nicht so. An der Stelle sage ich jetzt Tschüss und bedanke mich bei Daniel schon mal für Schneiden des Videos.
Genau, Daniel. Denn bei uns schneiden immer die Gäste, die Videos.
Deshalb haben wir seit neuestem Mal jede Woche einen Gast.
Und immer so jetzt. Übergeben, Uwe.
Also, ihr seht, Leute, auf jeden Fall, das war wieder eine tolle Folge. Dankeschön an alle. Dankeschön an alle, die das zuhören, auch zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bleibt mir gesund, bleibt uns gesund, habt eine gute Zeit, macht's gut zusammen. Ciao.
Ciao. Ciao.